Dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, ruft uns Paulus zu. Ich habe ja schon immer mal über dieses Wort reden dürfen. Beim letzten Mal hat meine Frau zu mir gesagt, worüber willst du am Sonntag predigen? Über die Freude, wie wir Menschen der Freude werden. Aha, sagte sie. Nach einem kurzen Schweigen fügte sie hinzu, na, ich sehe dich in letzter Zeit aber selten lachen. Das hat ganz schön gesessen, als sie das sagte. Ich bin kein Fachmann für Freude. Was macht es mir so schwer, mich von Herzen tatsächlich zu freuen oder es zumindest zu zeigen? Manchmal so still im Inneren ist mehr da, als ihr denkt. Na klar, wir sind alle etwas kühle, zurückhaltende Deutsche, die meisten jedenfalls von uns. Aber was mir zu schaffen macht, sind zum Beispiel die vielen tausend unübersichtlichen kleinen Aufgaben, bei deren Fülle mir immer wieder Sachen durch die Lappen gehen. Ich kann mich furchtbar ärgern als jemand, der gern alles richtig und gut machen möchte. Oder auch das schlechte Gewissen, dass ich mich um bestimmte Menschen, die meine Hilfe doch sehr brauchen, nicht so richtig kümmern tue. Manchmal auch, dass wir bei den Terminen so schlecht übereinkommen, mit Mitarbeitern oder auch in unserer Familie schon. Bevor ich jetzt noch mehr verrate, was mir in diesen Tagen die Freude trübt, möchte ich lieber, dass ihr euch selber mal fragt, was nimmt euch denn die Freude? Ein paar Dinge habe ich ja noch als Überlegenshilfe. Vielleicht, dass ihr noch kein passendes Weihnachtsgeschenk für einen bestimmten Menschen habt. Und der Gang durch das Gedränge der Kaufhäuser euch kraut. Ich war gestern in der Goethe-Galerie. Wahnsinn. Außerdem war es eigentlich ja Samstag. Na gut, Wochenende. Freut euch in dem Herrn alle Wege, ruft Paulus zu. Auch dort. Vielleicht ist es auch der schwierige Weg zur Arbeit zur Zeit mit dem Auto durch verstopfte Straßen, immer auf den letzten Pfiff, eigentlich längst über der Zeit. Oder der Termin beim Chef, du weißt gar nicht, was er so richtig von dir will. Oder ob die Firma den Vertrag verlängert. Oder du dann doch am Ende beim Arbeitsamt landest. Wieder mit der Ungewissheit, ob der 100. Versuch dann endlich klappt oder neue Absagen drohen oder gar keine Reaktion. Freut euch in dem Herrn alle Wege, auch dort. Oder das endlose Grübeln, ob die Entscheidung, die du gefällt hast, falsch gewesen ist und du damit dich um eine wichtige Chance gebracht hast und nun gar nicht mehr so auf dem richtigen Wege, dem optimalen Wege bist. Ich kenne einige, die das ganz schön bewegen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Oder deine Kinder, die haben sich so etwas anders entwickelt, als du dir das gewünscht hättest. Und du fragst dich, was du eigentlich falsch gemacht hast, dass es so gekommen ist. Ob du nicht früher besser hättest Einfluss, aber was soll's? Was soll das jetzt noch? Du hast keinen richtigen Einfluss mehr auf sie. Sie gehen ihren eigenen Weg. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Vielleicht ist es auch der Weg zum Friedhof, seinem ganz bestimmten Grab, weil da ein Mensch bestattet liegt, der uns früher immer Grund zur Freude war und den du nun sehr vermisst. Freut euch in dem Herrn alle Wege, auch dort. Ich möchte Paulus fragen, mein lieber Paulus, kennst du überhaupt unsere Wege alle? Weißt du, wie kompliziert unsere Zeit geworden ist? Immer alle Wege sich freuen? Weißt du überhaupt, wovon du da redest? Kannst du überhaupt mitreden und solche Ratschläge geben? Was werden wohl schon die Christen in Philippi gedacht haben, als sie deinen Brief bekamen und in ihrem Gottesdienst diese Stelle vorlasen? Philippi, das ist die erste europäische Stadt, in der Paulus eine Gemeinde aufbaute. Wir erinnern uns vielleicht an Lydia, die Geschäftsfrau, die Purpurhändlerin, die erste Christin Europas, die dann ihn an ihr Haus aufnahm und mit dazu beitrug, dass tatsächlich eine christliche Gemeinschaft dort entsteht. Nach den ersten Erfolgen gab es plötzlich mächtige Schwierigkeiten dort in Philippi. Paulus verdirbt einer Wahrsagerin und ihren Herren das Geschäft und die bringen ihn und seinen Begleiter Silas vors Gericht wegen Schädigung der guten Sitten, heißt es offiziell wahrscheinlich eher, weil er das Geschäft geschädigt hat. Die beiden werden mit Stöcken verprügelt und dann ins Gefängnis gesperrt, Ausgang ungewiss. Da saßen sie nun um Mitternacht im Gefängnis und haben Gott Loblieder gesungen, trotz ihrer schwierigen Lage. Ich weiß nicht, wie mir da zumute wäre, ob ich sowas über die Lippen kriegen würde. Geschah dann aber nicht dieses Erdbeben, das ihnen plötzlich die Freiheit brachte, und wurde nicht auch der Gefängniswärter in dieser Nacht ein Christ, sogar mitsamt seiner Familie, wie es in der Apostelgeschichte erzählt wird? Das ist Philippi für Paulus. Eine Gemeinde, die eine besondere Geschichte auch mit ihm hat, gerade in ihren Anfängen. Eine Gemeinde, mit der er sich Zeit seines Lebens besonders verbunden fühlte, die ihn nach Kräften unterstützte, auch später, als er längst nicht mehr dort war, ihm Geld sandte. Und es gibt keinen Brief von Paulus im Neuen Testament, der so herzlich ist, so voller Freude an diesen Menschen dort, auch nachträglich noch. Der Gedanke an die Christen macht ihn schon fröhlich. Ihn, der zu dieser Zeit, als er diesen Brief schreibt, schon wieder mal im Gefängnis sitzt und nicht weiß, wie der Prozess ausgehen wird, ob er mit dem Leben überhaupt davonkommt. Freut euch in dem Herrn alle Wege, schreibt er aus dieser schwierigen Lage heraus. Und ich will damit sagen, Paulus schreibt wohl doch nicht aus unwirklicher Ferne, gleichsam aller Schwierigkeiten des Lebens enthoben. Seine Wege waren schon schwierig genug. Er weiß, wovon er schreibt, wenn er von Freude dennoch redet. Was hat ihn dann also motiviert, in allem sich seine Freude zu bewahren? Was hilft uns Menschen, der Freude zu werden? Ich will das in zwei Stufen tun. Erstmal in einem Buch eines erfahrenen Pfarrers, den ich gern lese. John Ortberg, finde ich einen Abschnitt, der überschrieben ist: So ein Tag, so wunderschön wie heute. Ich nehme an, es ist der deutsche Titel dieses Kapitels, nicht. Weiß es nicht, ob es im Englischen so ähnlich ist. Ich fand, also Pfarrer Ortberg schreibt darin oder fragt sich darin, was ihm die Freude eigentlich oft nimmt. Und ein simples Alltagserlebnis wird ihm zum Schlüssel dazu. Er musste wie so oft seine drei Kinder baden, als sie noch klein waren. Eines war schon aus der Wanne in den Schlafanzug befördert. Ein zweites saß noch in der Wanne und planschte herum. Und das dritte, ein Mädchen, sollte sich gerade nach dem Baden abtrocknen und sich anziehen. Aber die Kleine, die das Baden sehr genossen hat, offensichtlich vollführte, statt sich abzutrocknen, lieber einen Tanz im Badezimmer, spritzte dabei alles voll und sang dazu laut und hingebungsvoll ein Lied. Vater Ortberg wurde ärgerlich. »Beeil dich«, sagte er. »Los, los, schneller!« Was machte die Kleine? Sie trocknete sich nicht etwa ab, sie sang schneller. »Das meine ich nicht«, sagte er, »hör auf mit dem Herumgehüpfe und komm endlich her, damit ich dich abtrocknen kann. Los, mach schon!« Plötzlich hielt er aber inne und fragte sich, wieso drängel ich eigentlich? »Ich habe keine Termine heute Abend, ich habe einen freien Abend. Die Kinder sind auch nicht später als sonst dran. Ich bin es einfach nur gewöhnt, dass es halt schnell gehen muss.« Dass eine Aufgabe nach der anderen zügig zu erledigen ist, damit man dann ein gutes Gefühl haben kann. Ich kann gar nicht mehr anders, als so zu leben. Tja, und Lebenslust und Freude. Ja, eine Einladung meiner Tochter zum Tanz wird mir plötzlich zur reinen technischen Störung. Kann denn das sein? Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat nicht mehr geschimpft. Er hat mit seiner Tochter im Badezimmer getanzt. Nicht so nass wie sie und auch nicht so nackt wie sie. Aber hinterher bekam er von seiner Tochter ein Kompliment. Für einen Papa seines Alters wäre das gar nicht schlecht gewesen. Dieser Abend war doch ein besonderer am Ende. Und er hat darüber noch nachgedacht und hat festgestellt, dass er sein eigenes Leben oft in zwei Teile teilt. Ein Teil die Zeit in einen Teil des Lebens und einen Teil des Wartens. Und er schreibt, den Großteil meines Lebens verbringe ich einfach nur in einem Zwischenraum. Ich bin auf dem Weg irgendwohin. Ich warte, dass etwas beginnt. Ich stehe in der Warteschlange und denke, hoffentlich komme ich bald ran. Ich warte darauf, dass eine Besprechung zu Ende geht. Ich versuche, eine Aufgabe möglichst schnell zu Ende zu bringen. Ich mache mir über etwas Sorgen, was eventuell geschehen könnte, oder ärgere mich über etwas, das längst geschehen ist. Und ich merke, in diesen Momenten bin ich nicht völlig da, nicht präsent. Ich bin mir der Stimme und der Absichten Gottes jetzt dann gar nicht bewusst. Ich bin ungeduldig. Ich schlage, und das ist buchstäblich so, in diesem Augenblick meine Zeit tot, die ich gerade habe. Und eigentlich schlage ich mich damit selbst tot. Und er merkt, dass seine Tochter ihm in dem kleinen Tänzchen gelehrt hat, dass seine Ich-Bezogenheit und die ständige Beschäftigung mit sich und seinen Aufgaben ihn davon abgehalten hat, sich der Freude anderer Menschen auszusetzen. Und die unzähligen kleinen und größeren Geschenke, die Gott ihm durch sie und durch andere Gelegenheiten darbot, nicht wahrzunehmen. Seine Tochter konnte den Augenblick noch genießen. Sie vermochte es, in den kleinen Alltäglichkeiten auch noch einen Grund zum Feiern zu entdecken und zum Tanzen. Und sie lud im Grunde durch ihr Gehampel und Singen anderer ein, das mit ihr zusammen zu tun, zu feiern. Und wir machen unseren Kindern darüber ein schlechtes Gewissen. Als ich das vorhin als Predigt hielt, guckte ein Ehepaar sich ganz vor mir bedeutungsvoll an und nickte. Und eine andere Mutter kam hinterher und sagte, du hast eben meinen Ehekrach beschrieben von heute Morgen. Und wir haben kein Wort gesprochen, bis wir in den Gottesdienst kamen. Nach deiner Predigt fiel das erlösende Wort. Und sie hat sich bei ihrem Mann entschuldigt für die Eile, die sie in den Tag gelegt hat, damit sie rechtzeitig zum Gottesdienst kommen. Alles gute Gründe. Aber der Streit war da. Gott ist ein Gott der Freude. Und ich glaube, wir haben es ein ganzes Stück selber in der Hand, ob wir griesgrämig oder ob wir fröhlich durch den Tag laufen, jeden Tag. Wisst ihr überhaupt, dass freudlose Christen viel Schaden anderen zufügen? Freudlos zu sein, hat mal irgendjemand gesagt, ist die Sünde der Frommen. Das sollten wir uns notieren. Freudlos zu sein, ist die Sünde der Frommen. Wie oft haben Menschen sich mit Gott nicht anfreunden können, weil seine Nachfolger mürrisch, verurteilend, defensiv und müde anderen begegneten. Das ist übrigens eine gute Beschreibung oft unserer kirchlichen oder gemeindlichen Wirklichkeit, auch meiner eigenen Befindlichkeiten. Die Sünde der Frommen. Nein, Paulus sagt auch andere, man kann Freude lernen. Paulus fordert zur Entscheidung für ein Leben in Freude auf. Statt zu warten, dass der Tag endlich mal perfekt wird und stimmt, in allem stimmt, kann ich lernen, schon jetzt, auch in den unperfekten Tagen, die kleinen Freude an schönen Augenblicken, wichtigen Geschenken Gottes, so gering sie auch zu sein scheinen, und gelingenden Sachen in mir zu wecken, indem ich einfach sehenden Auges durch diesen Tag wandere. In einer Gebetsschule, die meine Frau und ich zurzeit durchlaufen für geistliche Begleitung, war das Erste, was wir tun sollten, eine halbe Stunde mit wachen Augen durch die Gegend zu laufen und nicht vorher gleich zu beten, erstmal zu schauen und dann sich an Gott zu wenden. Das ist eine ganz tiefe Wahrheit darin. Erst genau da sein, alle Sinne aufsperren. Dann ist es auch leichter, Gott in allem zu entdecken. Man kann Freude lernen. Ich kann mir auch zum Beispiel Mentoren der Freude suchen, zum Beispiel Gott suchen, Sorgen ihm bringen, Dinge ihm anvertrauen. Ich kann bewusst positive Menschen um mich herum aufsuchen, um Zeit mit ihnen zu verbringen, Freundschaften zu pflegen, denn das macht ja gute Freunde aus, dass sie positive Wirkung auf mich haben und ich auch auf sie. So wie Paulus und die Gemeinde in Philippi so freundschaftlich verbunden sind. Solche Freundschaften zu haben und zu pflegen, macht großzügig, gibt Kraft, selbst Freudlose dann und wann auch zu lieben und sich nicht von ihnen ständig auszehren zu lassen. Ich kann lernen, die Feste zu feiern, wie sie fallen, auch mitten im Alltag, muss ja nicht groß inszeniert sein. Feiertage sind Tage zum Feiern. Das kann man lernen. Sie müssen nicht durchgestylt sein, um wirklich feierliche Tage zu werden. Fröhliche Tage. Manchmal ist das Durchstylen sogar das, was sie uns kaputt macht. Auch das Weihnachtsfest kann man auf diese Weise kaputt machen. Statt sich einfach miteinander beschenken zu lassen, auch durch die Unwägbarkeiten der Begegnungen, und Grüße und Aufgaben, Ereignisse und aber auch Schönheiten. Auch jeder Sonntag darf schon nach Gottes Willen, ja soll sogar ein solcher Tag des Feierns, des genauen Hinschauens, der Dankbarkeit werden. Aber wenn wir genau hinschauen, werden wir merken, Paulus ist nicht nur deswegen von Freude und Lob bewegt, weil er gelernt hat, auch im Augenblick da zu sein und zu leben. Und wie er schreibt, beides zu können, im Mangel zu sein und zufrieden damit zu sein oder auch den Reichtum eines Lebens von Herzen zu genießen. Wie er einmal schreibt, Paulus, das macht er deutlich, ist vor allem erfreut von der Freude an Jesus, dem Christus. Sie ist es, die ihm sein ganzes Leben in einem besonderen Licht sehen lässt. Und ich glaube auch, das Weihnachtsfest will uns jedes Jahr nicht nur einfach eine Zeit der Fülle in einer sonst sehr grauen Zeit schenken. Es feiern nämlich viele Menschen Weihnachten, obwohl sie eigentlich nichts zu genießen haben, und sie können dennoch in diesen Tagen froh sein und glücklich über Jesus. Er ist das besondere Geschenk dieser Festtage. Aber wie das mit Geschenken so eine Sache ist, man bekommt sie vielleicht überreicht. Aber wenn wir das nur so im Vorbeigehen zur Kenntnis nehmen und dann irgendwo ablegen, so ein Geschenk, dann wird es wohl kaum das Herz des Adressaten erreichen und dem auch entsprechen, der es uns mit viel Mühe und Sorge und Liebe bereitet hat. Dieses Geschenk verdient, zu empfangen zu werden, betrachtet, ausgepackt, entdeckt, regelrecht erschlossen. Denkt nicht, dass ihr Jesus schon völlig für euer Leben ausgepackt habt. Auch ich, der ich schon lange versuche, mit ihm zu leben, habe nicht alles ausgelotet, was in diesem Geschenk zu finden ist. Das Schlimmste aber ist, was wir Gott antun können, es beiseite zu legen und zu sagen, naja, später mal oder nebenbei oder naja, kenne ich schon. Ihr irrt euch. Es will entdeckt, erschlossen werden für das eigene Leben und für die Welt, in der du zu Hause bist. Und das wird ein lebenslanges Geschenk sein, an dem du bis zum Ende Freude hast. Hab keine Angst, Maria, freue dich, sagt der Engel, als er die Botschaft zu Maria bringt. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein. Ich bin mal so kühn zu sagen, dass wir alle dazu berufen sind, wie Maria Jesus zu empfangen. Mit ihm kommen wir wirklich wie die Jungfrau zum Kind. Verdient haben wir es nicht. Plötzlich kommt er mitten in unser Leben hinein durch die Zusagen Gottes, der ist auch für dich da. Ich schenke ihn dir. Und unsere Aufgabe ist es, das sich geschenken zu lassen, das zuzulassen, zu sagen, ja, es geschehe, wie du willst. Und ihn in unser Leben und in unsere Welt hinein zu empfangen und zu gebären, ihm zur Gestalt unter uns zu verhelfen. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dieses Geschenk uns fruchtbar zu machen, also auszupacken, uns zuzueignen, dann werden wir auch wie Maria von Herzen ihn bei seinem Namen nennen. Jesus heißt übersetzt, Gott rettet. Das ist auch ein Programm für uns. In der Beschäftigung mit ihm werden wir merken, er rettet. Er bewegt etwas, was wir Menschen nicht geben können. Er wird groß sein, sagt der Engel zu Maria. Und wenn ihr mal genau geschaut habt, was wir vorhin gelesen haben, was die Elisabeth zu Maria sagt, dann sagt sie, du darfst dich freuen, wir reden über Freude, denn du hast geglaubt, du hast da vertraut, dass sich erfüllen wird, was der Herr dir ankündigen ließ. Schaffen wir dieses Vertrauen, auch wie Maria, zu empfangen und auszupacken und zu sagen, mir geschehe, wie du willst, dann wird etwas uns geschenkt werden, was wir selber uns nicht bereiten können. Jesus bringt Freude. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Viele dieser Lieder der Weihnachts- und Adventszeit vorher schon und auch zur Epiphania singen uns das zu. Dieses Geschenk will erschlossen sein. Von dieser Freude schreibt der erste Johannesbrief ganz am Anfang, das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen Wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das unvergängliche Leben, das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Ich hoffe, ihr spürt den Glanz dieser Worte, der da liegt, diese tiefe Freude in diesen Menschen, die uns das schreiben. Was wir so gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater, also mit Gott, und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Das erfüllt uns mit großer Freude. Und wir schreiben euch diesen Brief, damit auch unsere Freude vollkommen wird. Weil nur geteilte Freude auch bleibende, vollkommenere Freude wird. Der ähnliche Tenor, wie wenn Paulus schreibt, freut euch alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Freude steht im Zentrum der Absichten Gottes mit uns Menschen. Als C.S. Lewis sich auf den Weg gemacht hatte, Zeit seines Lebens, diese Sehnsucht nach Freude in sich zu stillen, also auf der Jagd danach war, wie komme ich an diese Freude wieder ran? Da hatte er nach einem langen, langen Weg, den er in seiner Autobiografie beschreibt, ganz am Ende plötzlich festgestellt, ich kann die mir gar nicht machen. Hier geht's gar nicht um ein Grundgefühl der Freude, das immer da ist und das ich nur zu nähren brauche. Freude nur für sich gibt's gar nicht in dieser Welt. Auch nicht in meinem Leben, das ist eine Illusion. Freude kann ich nur an etwas haben, das außerhalb von mir ist, aber mir gewährt wird, auf mich zukommt. Und das ich freudig empfange. Und seine große Entdeckung war, dass es nicht um ein schönes Gefühl geht. In dem Augenblick, wo er die Freude selber für sich suchte und machen wollte, verschwand sie ständig. Und ihr kennt das, ihr wollt Freude auch zu Weihnachten initiieren. Und ihr merkt, dass ihr das gar nicht vermocht. Mal kurz ein Aufflackern und dann ist sie fort. Man kann sie auch dadurch zerstören, indem man sie kreiert. Freude bekommt man geschenkt. Und seine Entdeckung ist, dass in diesem Jesus plötzlich das Gegenüber da war, dass diese Freude in ihm weckte und schenkte, einfach diesen Grundton der Freude in ihm erklingen ließ, in der Begegnung mit ihm. Dass plötzlich das zu einem tragenden Ton seines Lebens wurde. Er war verblüfft darüber. Das ist die Überraschung, überrascht von Freude, die er in seiner Autobiografie beschreibt. Im Gegenüber, im Entdecken von Jesus, kehrt der Grundton der Freude, von dem die weihnachtlichen Boten erzählen, in unser Leben ein. Freude steht im Zentrum der Absichten Gottes mit uns Menschen. Nicht wir, er. Leben aus biblischer Sicht, Leben heißt nicht einfach nur positiv allen gegenüber gestimmt zu sein, sondern von Jesus her zu empfangen, zu denken, mit all den Möglichkeiten, die er mit sich bringt, die ein ganzes Leben lang nicht ausloten und die doch alles umfassen, was zum Gelingen und zum ans Ziel kommen gehören. Diesen Grundton der Freude kannte auch Hans-Peter Hüsch, der bekannte der hat wunderbare Worte hinterlassen. Jörg hat sie, oder Hanna hat sie neulich auch mal gelesen, glaube ich, gell? Ich lese euch noch mal ganz bewusst an diesem Sonntag. Mit fester Freude laufe ich durch die Gegend. Mal durch die Stadt, mal meinen Fluss entlang. Jesus kommt. Der Freund der Kinder und der Tiere. Ich gehe völlig anders. Ich grüße freundlich. Möchte alle Welt berühren. Mach dich fein. Jesus kommt. Schmück dein Gesicht. Schmück dein Haus und deinen Garten. Mein Herz schlägt ungemein, macht Sprünge. Mein Auge lacht und färbt sich voll. Mein Glück. Jesus kommt. Alles wird gut. Lasst euch in diesen Tagen neu durch Jesus beschenken. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.